Herzlich willkommen beim BEM Podcast, der Podcast für alle, die gesund, gut unterstützt und selbstbestimmt im Arbeitsleben bleiben wollen. Ob als Führungskraft, Kollegin oder selbst betroffen, hier gibt es Geschichten aus der Praxis, aktuelle Entwicklungen und Tipps, wie Prävention, Inklusion und Zusammenarbeit gelingen. Denn BEM geht uns alle an. Schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiger Gast ist Ada. Ada ist 53 Jahre alt, ist Diplom-Physikerin und schon lange als Marketing-Managerin in einem Technologieunternehmen tätig. Sie hat zwei Kinder und hat vor 4 Jahren die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Liebe Ada, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen. Toll, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hallo, liebe Regina. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich springe gleich rein in das Thema und frage dich, wie ist denn bei dir die MS, die Erkrankung, diagnostiziert worden? Wann und wie?
Ja, die MS, Multiple Sklerose, ist bei mir 2022 diagnostiziert worden nach einem super heftigen Schub. Da konnte ich kaum noch laufen, im Büro beim Schreiben die Tastatur nicht mehr treffen, nur noch verschwommen sehen und habe ganz undeutlich geredet. Aber ehrlicherweise hatte ich eigentlich schon jahrelang Symptome, die ich immer für Überlastung gehalten wurden, weil die akuten Schübe, die ich wohl in der Zeit hatte, die so zur Gleichgewichtsstörung, Sehstörung und so weiter geführt haben, immer wieder weg waren, bis ich dann endlich mal beim Arzt war. Und die Müdigkeit, die dauerhaft da war und immer schlimmer wurde, die war ja leicht erklärbar mit der Dauerbelastung von Job und Familie. Und dann auch gerade in der Covid-Zeit, der Pandemie-Zeit.
Ich stelle mir gerade vor, du bekommst diese Diagnose und das muss ja eine ganz schwierige Situation für dich gewesen sein. Welche ersten Gedanken, Ängste oder Sorgen kamen nach dieser ersten Diagnose bei dir auf?
Die waren eigentlich ganz praktischer Art. Der erste Gedanke war, du wirst vielleicht lachen, ich will unbedingt wieder schaffen zu laufen, also laufen im Sinne von Joggen gehen, das habe ich immer sehr gerne gemacht. Ich hatte natürlich nicht so hohe Ansprüche, aber mindestens 1 Kilometer wieder zu schaffen, das ist ein Muss. Und dann gehe ich ganz gerne ins Fitnesscenter, in so Sportkurse und quasi neben meinem Fitnesscenter ist eine Reha. Und dann hatte ich den Gedanken, nee, das will ich jetzt auch nicht. Ich will nicht in die Reha abbiegen, ich will nach wie vor weiterhin in mein Fitnesscenter gehen. Das will ich irgendwie schaffen. Und ich glaube, so der Hauptgedanke war, warum ich auch diese anderen Gedanken hatte, war, Mensch, mir geht's so gut, ich habe so viel in die ersten 50 Jahre meines Lebens, ich sage immer, hineingequetscht, dass alles, was jetzt kommt, nur noch Bonus sein kann. Also alles, was jetzt wieder geht oder noch geht oder wieder geht und noch dazu kommt, das ist Bonus. Und das war eigentlich so meine Haltung und meine Gedanken nach der Diagnose.
Okay. Dazwischen war bestimmt einiges auch an Zeit, ne? Also wie in welchen Zeitraum ungefähr, also kannst du das noch erinnern, hast du dazu gebraucht, dich auf diese Haltung einzulassen, also auf diese Haltung Bonus?
Die hatte ich, also diese Gedanken und diese Haltung hatte ich sofort, tatsächlich.
Okay.
Allerdings habe ich jetzt so festgestellt, deshalb ist auch ganz gut, dass wir den Podcast jetzt nach so einer Zeit aufnehmen, dass ich, bis ich das wirklich alles verinnerlicht habe, das hat wirklich Jahre gedauert. Also diese Gedanken in die Praxis umzusetzen, jeden Tag anzuwenden oder jeden Tag so zu leben, das hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert. Jetzt würde ich sagen, lebe ich wirklich auch nach diesem Bonusgedanken.
Du hast dann warst du eine Zeit lang krank und nicht bei der Arbeit, hast dich um deine Gesundheit gekümmert. Als du dann wieder zurück warst, wie hat dein Arbeitgeber auf dich, auf deine Situation, die neue, reagiert? Erinnerst du das?
Das erinnere ich. Klar, super, kann ich nur sagen. Super, besorgt, verständnisvoll, unterstützend, ganz klasse insgesamt.
Und hat sich das über die Zeit verändert oder wie hat sich das Verhältnis sozusagen angepasst oder wie bist du es angegangen?
Das hat sich tatsächlich über die Zeit verändert. Also nicht das Unterstützende und das gute Verhältnis am Arbeitsplatz. Aber ich habe gemerkt, dass es für viele, ich kann das ja vorher auch nicht, schwierig ist, mit einer chronischen Krankheit umzugehen. Es ist halt nicht wie ein gebrochenes Bein oder so etwas, das ganz schnell wieder verheilt. Es ist was bleibt. Und chronische Krankheiten sind ja nun nicht heilbar. Im besten Fall sind sie stabil. Normalerweise, was auch bei mir der Fall ist, bei eigentlich fast allen, die MS haben, es wird langsam schlechter über die Zeit. Und vor allem gibt es gute und schlechte Tage. Und ganz ab und zu, bei mir selten zum Glück nur noch, die sogenannten Schübe oder Episoden, sagen auch manche. Und da habe ich dann wahrgenommen über die Zeit, dass es für viele schwer ist, damit umzugehen. Und dass viele, die eigentlich sehr unterstützend sind, Schwierigkeiten damit zu haben, Schwierigkeiten zu haben, so den richtigen Weg der Unterstützung zu finden. Ich selber will ja auch kein Mitleid.
Nee, die Kollegen meinst du jetzt, ne?
Die
Womit die.
Kollegen, genau, ja, die Kollegen. Ja, genau. Und ich will ja auch kein Mitleid und signalisiere das auch, aber sie wissen natürlich, ich habe das. Manchmal ist es mir auch anzusehen und dann ist immer also was ich ganz furchtbar finde, immer so bedauernde Rückmeldung, oh, es tut mir leid, dass dir nicht gut geht und stress dich nicht so, und mach mal Pause und so weiter. Was manchmal in diesem Job einfach auch gar nicht geht, weil man halt die Sachen muss. Aber auf der anderen Seite das 10 Minuten später wieder vergessen haben und mir ganz viele Sachen fragen und mir Aufgaben, also mich um Aufgaben bitten und so weiter. Und was wirklich dann für alle schwer ist, für mich und die Kollegen. Und ich kann aber sagen, und da hat mir auch selber die Zeit geholfen, es liegt natürlich auch an mir, das klar zu kommunizieren. Und an den Kollegen, Kolleginnen, die damit relativ schnell einen sehr, sehr guten Umgang gefunden haben. Nämlich den ganz, ganz einfachen, den zu fragen, wie geht's dir heute? Ich habe einen Kollegen, der fragt mich regelmäßig morgens, wenn wir kurz sprechen. Wir sitzen gleich am selben Standort, deshalb sieht er mich dann auch nicht. Ne? Der fragt dann, wie geht's dir heute? Ja, meistens kann ich zum Glück sagen, gut, manchmal kann ich aber sagen, nicht so gut. Denn ich kann nicht so gut sprechen oder schreiben oder kann sowieso bin ich so fit. Und dann sagt er, ja, kein Problem, heute Nachmittag haben wir das und das Kundengespräch. Dann übernehme ich einfach da den Hauptteil und du bist dabei und sagst nur was, wenn es passt. Und dann ist gut, denn es ist dann auch kein Thema. Und das ist so ein ganz positives Beispiel. So habe ich ein paar Kollegen, aber wie gesagt, es gibt viele, die trauen sich diese Frage nicht zu stellen oder können damit nicht umgehen. Und da habe ich für mich selber aber auch gelernt, Mann, ich konnte ja vorher auch, kannte ja auch nicht chronische Krankheit, dass ich auch klarer kommunizieren muss, ne? Dass ich dann einfach proaktiv sage, Leute, heute geht es mir nicht so gut. Und gleich am besten dazu sage, weil dann machen sich damit nicht sich gleich wieder alle Sorgen machen. Das ist nicht so schlimm. Das ist ganz normal. Das ist einfach ein schlechter Tag. Ich wollte es nur sagen. Und das habe ich jetzt auch noch mehr gelernt. Die Kollegen haben mehr gelernt, damit umzugehen. Jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Aber es war wirklich ein Prozess über diese 3, 4 Jahre, die das gebraucht hat.
Okay. Eine Kollegin von mir, eine Psychologin, Mit der sprach ich letztens einmal so, wie ist eigentlich bei so einer chronischen Krankheit, wie sollte man sich da verhalten? So, wo liegen da die Verantwortlichkeiten? Ne, die Kollegen, Führungskräfte, dann du in diesem Fall, also die der chronisch Erkrankte. Und ja, gibt es da irgendwelche Formeln, die man anwenden kann? Und die sagte dann so, nee, natürlich nicht. Es ist so individuell wie alles, wie immer, wenn es um Menschen geht. Und man muss gucken. Aber man sollte darauf achten, dass von vornherein die Aufgaben völlig klar sind. Also nicht die Tagesaufgaben und so Projekte, ne, das mache ich und das mache ich nicht. Würdest du das bejahen oder denkst du, nee, es ist tagesformabhängig, das kann man so nicht planen?
Oh, das ist ja eine komplexe Frage, bezogen auf meinen Job.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall tagesformabhängig. An
Ja.
manchen Tagen schaffe ich unglaublich viel weg. Da geht es mir einfach gut. An manchen Tagen, da kann ich nur so ein paar Routineaufgaben machen. In meinem Job ist es aber nicht so, dass ich so tageweise irgendwelche Aufgaben zugeteilt bekomme. Ich habe einfach einen Verantwortungsbereich und den muss ich erledigen. Und ich möchte, das ist auch mein Anspruch. Ich möchte, wollte auch einen anspruchsvollen Verantwortungsbereich behalten. Mit dem Risiko zu wissen, okay, manchen Tagen wird es schwer, dem gerecht zu werden. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach noch effizienter geworden bin. Das heißt, die Ergebnisse in meinem Bereich, die sind wirklich sehr gut und die sind deshalb so gut, also wieder Stichwort Bonusleben, dass ich einfach weiß, okay, das ist meine Verantwortung. Heute geht es mir gut, dann sehe ich zu, dass ich das alles wirklich das Wichtige, mich darauf auf das Wichtige konzentriere, das schnell abarbeite, das gut abarbeite natürlich, weil morgen kann schon wieder schlechter sein. Das heißt, ich muss einfach super effizient sein, um dem gerecht zu werden an den Zeiten, die es mir gut geht. Aber ich habe jetzt den Gedanken, das passt ja nicht auf alle. Und das ist auch ja deine Frage an die Psychologin, war ja auch, wie geht man damit um und gibt es dann ein Rezept und wer hat die Verantwortung? Und da würde ich der Kollegin oder der Psychologin zustimmen, zu sagen, es gibt kein Rezept, das ist immer individuell. Ich kann nur dazu ermutigen, aus meiner Erfahrung, dass alle einfach ein offenes Ohr und ein offenes Auge haben. Also die Betroffenen, aber auch das Umfeld, die Kollegen, die Chefs, die Personalabteilung. Weil es hat ich halte mich für einen Menschen, der Sachen gut aussprechen kann, aber es hat wirklich mehrere Jahre gedauert, bis ich das dann so klar aussprechen konnte und bis ich so diesen Weg gefunden hatte, einfach zu sagen, ja, mir geht's halt nicht gut, ist aber nicht schlimm, ist einfach so. Das kann nicht jeder, weil das fällt mir ja unglaublich schwer. Und natürlich wäre es schöner gewesen, wenn dann von vornherein, ich bin die erste chronisch Kranke im Team, aber wenn es noch mehr Beispiele gegeben hätte, denen man sich orientieren kann oder die Chefs, Vorgesetzten, Personalabteilungen da einfach so ein bisschen Auge dafür darauf haben. Ich habe wahrgenommen einfach eine große Unsicherheit bei mir selber, aber bei meinem Umfeld, beruflichem Umfeld auch. Und das anzugehen, ist, glaube ich, wichtig. Und da können wir hier vielleicht einen Beitrag auch leisten mit diesem Podcast.
Das hoffen wir. Okay, jetzt gehen wir noch mal so einen halben Schritt zurück. Wie lange warst du eigentlich krankheitsbedingt nicht im Unternehmen?
Letztendlich war ich gute 10 Wochen nicht da. Das war keineswegs so lange geplant. Es wurde nur einfach nicht besser nach diesem Megaschub, das ich hatte. Und dann hatte ich diesen ganzen Diagnosemarathon und medikamentöse Einstellung. Weil das Ganze in den Sommer fiel, war war noch immer, hatte ich auch immer schon einige Urlaubstage geplant, die habe ich auch nicht zurückgenommen. Und ich glaube, ich war dann gerade so diese kritischen 6 Wochen plus ein paar zerquetschte krankgeschrieben. Und dann hatte ich noch so ein paar Urlaubstage und so. Ich war gute 10 Wochen nicht da.
Und was waren dann so die größten Hürden, als du wieder da warst, präsent warst beim Wiedereinstieg? Was ist dir da am schwersten gefallen?
Da gab es, würde ich sagen, so kurz- und mittelfristige Themen. Also eigentlich müsste ich oder muss ich antworten, es gab gar keine großen Hürden, es lief alles super. Am Anfang war es so, dass die Kollegen alle ganz vorsichtig sein wollten und ganz, ganz viel Rücksicht genommen hatten, mich aber auch nicht ausschließen wollten. Das war ganz, ganz toll. Und dann haben sie mich in die Meetings immer mit reingenommen und so und immer gesagt, nee, du musst nichts vorbereiten, du musst nur zuhören und so weiter. Und nachdem ich dann immer doch relativ schnell wieder Beiträge geleistet habe und ja, meine Kommentare gegeben habe und Vorschläge gemacht habe, was man anders machen kann, was ja total einfach ist, wenn man wohl die Aufgabe dazu hat, zuzuhören und nichts tun muss. Dann war ich ganz schnell wieder drin und habe wieder eigentlich viel übernommen, meine alten Dinge auch schnell wieder verantwortet. Das war eigentlich relativ leicht. Und dann kam so das, was wir eben gesagt, schon mal besprochen haben. Ich glaube, die längerfristige Hürde war diese unausgesprochene Unsicherheit bei allen. Also bei mir selber, ne, was sage ich dann? Sage ich mir jetzt schlecht? Sage ich mir jetzt nicht schlecht? Ich will ja kein Mitleid. Die Unsicherheit bei den Kollegen, bei den Vorgesetzten. Also wie geht man mit so einer chronisch Kranken um? Das war mittelfristig die große Hürde, der Langstreckenlauf dann.
Ja, hast du ja gesagt, so das dauert dann 3 bis 4 Jahre. Mhm. Aber es gibt ja nicht nur den Arbeitsalltag, sondern auch den ganz normalen Alltag in der Familie. So, wie schaffst du es, trotz MS, also deiner Erkrankung, optimistisch zu bleiben in deinem gesamten Alltag?
Also optimistisch zu bleiben ist gar kein Problem. Ich freue mich einfach über alles, was geht, über alles, was gut läuft. Und ich habe wirklich ein gutes Leben und so wunderbare Menschen um mich herum, privat, beruflich. Und du auch, Regina? Da muss ich einfach optimieren.
Gibt es dabei Strategien und Routinen, die dir den Alltag erleichtern? Kannst du da was sagen? Wie meisterst du deinen Alltag?
Oh ja, manchmal ist mein ganzes, habe ich das Gefühl, mein ganzer Alltag ist eine durchgetaktete Strategie, das zu schaffen. Weil, also ich gehöre zu den chronisch Kranken oder MS-Menschen, die oft die Rückmeldungen kriegen und bei denen es auch einfach so ist, dass sie einfach fit und gesund aussehen. Das heißt, mit meinen ganzen Strategien, die ich gleich erzähle, die führen dann dazu, wenn ich dann rausgehe, unter Leute gehe, zur Arbeit gehe, zu Kunden gehe und so, ne, dann bin ich gut drauf, dann funktioniert alles, dann mache ich einen super Eindruck. Was natürlich niemand sieht, sind die Tage, an denen es mir schlecht geht, die ich darauf verwende, die Energie für diese guten Tage zu sammeln oder mich zu erholen von diesen Tagen. Was auch keiner sieht, ist die Mühe, die es mich kostet, morgens aus dem Bett zu kommen, bis ich überhaupt mich wieder ordentlich bewegen kann, bis meine Gedanken wieder funktionieren und so. Das dauert alles ewig. Und ich schaffe tatsächlich meinen Alltag nur dauerhaft, indem ich den ganzen Tag irgendwelche Routinen habe. Und genau, also mit dieser Disziplin, den Routinen, dass ich mir das halt so einteile, wenn ich was vorhabe, wenn ich einen Kundentermin habe, eine Dienstreise habe und so, dass ich mich wirklich darauf einstelle, mich vorher gut erhole, Sport mache und so weiter, dass ich da wirklich mit einer ganz großen Sicherheit gut drauf bin. Und im Alltag ist es wirklich so ein permanentes Gleichgewicht zwischen, ich muss mir wirklich ausreichend Pausen einplanen, ohne Pausen geht es gar nicht. Das können auch mal kurze Pausen sein, wo ich einen Spaziergang mache oder sowas. Dann ausreichend Schlaf. Also du glaubst es nicht, aber ich schlafe, ich gehe manchmal um 8, lege ich mich hin, um 9 schlafe ich ein und dann schlafe ich bis zum nächsten Morgen um 7 wie ein Stein.
Oh, ohne
Und dann schaffe ich
Schlaftabletten.
den, ohne alles, ne? Ich schlafe einfach tief und fest und dann schaffe ich den
Erschöpfung.
nächsten Arbeitstag wieder. Genau. Es geht natürlich nicht immer, weil man möchte ja auch mal abends was anderes machen, als sich früh hinzulegen, aber das mache ich schon oft. Genau, und insgesamt, ich mache sehr viel Sport, um die Beweglichkeit zu erhalten, also 5-mal die Woche Sport und das muss ich auch machen, das ist auch ganz fest eingeplant. Weil ich durch die MS löst bei mir so sehr starke Muskelverspannungen aus, wird auch Spastiken genannt. Ich sage immer so eine Vorstufe von Spastiken, aber es ist tatsächlich so, wenn ich mich dann nicht bewege, ein paar Tage, dann kann ich mich auch nicht mehr gut bewegen. Dann sieht das ganz komisch aus. Also wenn ich aber jeden Tag meine kleine Sporteinheit mache, manchmal sind es nur 2 Kilometer laufen durch den Park, ne, oder schwimmen gehen oder ein bisschen Krafttraining oder so, dann geht das super. Aber
Nutz.
ich darf das halt nicht auslassen. Also wenn ich das eine Woche auslasse, das ist ganz furchtbar.
Nur 2 Kilometer
Genau.
laufen. Ich glaube, das wünschen sich einige, ne? Das ist so. Ja, okay. Also wenn du das auslässt, dann funktioniert dein Körper nicht mehr so, wie du, also die Muskeln nicht mehr so, wie du das haben möchtest oder wie du es brauchst, eben halt, um den
Genau.
Alltag zu erwähnen. Okay. Musstest du denn in deinem Arbeitsablauf, also in deinem vorerkrankten Arbeitsablauf, die Aufgaben, die du hast, die anpassen, so wie. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was hast du vorher gemacht und was machst du heute anders?
Also die Arbeitstage selbst, die sind einfach total durchorganisiert und aufgeräumt bei mir. Da mache ich auch außer Arbeiten nichts an den Tagen, wo ich mir vorgenommen habe, also wirklich viel zu arbeiten reinzuhauen. Und wie schon gesagt, ich bin super effizient dadurch geworden. Also ich habe das Gefühl, ich mache wirklich, kann die Prioritäten noch besser setzen als vorher und die Ergebnisse sind, also ich kriege zumindest die Rückmeldung, die Ergebnisse sind sehr, sehr gut dadurch. Ich schaffe auch noch Dienstreisen. Wir haben das netterweise jetzt so organisiert, dass ich, also wir haben alle im Team quasi so eine weltweite Aufgabe und früher bin ich dann nach China gereist und nach USA und weiß ich nicht. Und das traue ich mir jetzt einfach nicht mehr zu, weil ich das dann also so lange nicht unter Kontrolle haben kann, ob die Erschöpfung einsetzt oder irgendwelche Einschränkungen einsetzt. Das heißt, ich reise nur noch in Europa, auch ein bisschen weniger. Und die Reisen sind dann sehr gut organisiert für mich. Zum Beispiel früher, wenn ich um 9 Kundenmeeting hatte, dann bin ich dann morgens bin ich um 5 aufgestanden und angereist. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das reise ich am Vorabend an. Das ist eine Frage der Organisation, für niemanden ein Problem. Und hat im Umkehrschluss dazu geführt, dass die Ergebnisse auch da besser sind, weil ich denke mir dann, okay, also erstmal bin ich viel ausgeruhter,
Ja.
weil ich bin nicht mehr um 5 Uhr aufgestanden und ich bin immer sehr gut vorbereitet bei Kundenterminen, weil ich einfach mir sicher sein will, dass nichts schief geht, ne? Und genau, so kriege ich das sehr gut hin und auch an Messen nehme ich teil in Europa, das kriege ich auch gut hin, aber alles eben mit sehr gut vorbereitet, Pausen, früher anreisen. Ja, das hat sich so ein bisschen geändert, aber auch eigentlich zum Positiven, muss ich sagen, so für
Okay.
alle.
Super. Und das sind alles Anpassungen, die du von dir aus vornehmen konntest.
Nee, das müssen wir ja alle als Team tragen. Und müssen auch meine Chefs mittragen. Aber es war also richtig schön. Es war nicht so, dass ich um irgendwas bitten musste. Es war einfach klar. Also es war gar keine Frage mehr, dass ich nochmal nach China reisen muss oder so, ne? Das war also allen völlig klar, dass das jetzt anders ist. Und dann haben wir bei der Arbeitsverteilung mir einfach den Teil gegeben, der für mich gut machbar ist. Aber es braucht alle dazu. Ne? Ich kann das nicht einfach, ich kann nicht einfach sagen, ich reise nicht mehr zu dem Kunden nach in die USA und das muss ja jemand anders machen.
Wo setzt du persönlich so klare Grenzen? Wann musst du einfach auf deinen Körper hören? Wann sagt er dir unmissverständlich Stopp für heute?
Oh, das ist ein mehrstufiger Prozess.
Ja.
Das passiert quasi andauernd. Also, sobald ich mein besagtes Programm aus viel Ausruhen, Pausen, täglichem Sport, sehr regelmäßig regulären Tagesablauf nicht einhalte, dann bekommt das System ganz schnell erste Risse und dann bekomme ich spürbare Symptome. Interessanterweise ist es dann, quasi, wenn ich zu viel gearbeitet habe, also gedacht habe, dann werden die Beine taub. Hört sich ein bisschen absurd an, aber das Gehirn scheint sich dann halt so aufs Denken zu konzentrieren, dass es keine Signale mehr in die Beine schicken kann oder sowas, ne? Also dann kriege ich solche Symptome. Sehstörungen leider auch, das ist wirklich blöd. Taube Beine stören ja jetzt nicht so beim Arbeiten, wenn man nicht gerade reist, aber wenn man nicht ordentlich den Text auf dem PC sehen kann, ist das blöd. Das heißt, da muss ich tatsächlich auch schon aufpassen, dass ich, weil die Signale sehr frühzeitig so deutlich sind, dass sie mich so in meinem Alltag einschränken, dass das eigentlich schon das nicht passieren darf. Genau, aber man kann dann trotzdem ja noch weiter powern. Das kennen ja viele, wenn diese Symptome eintreten. Was dann aber bei mir eintritt, ist bekannt, die auch eine chronische Krankheit hat, mal das Wort dafür benutzt, so eine Art komatöse Erschöpfung. Das ist ganz schwer zu beschreiben und auch nicht zu vergleichen mit dem, also ich kenne das. Extrem müde zu sein. Also ich bin Mutter, ich war immer berufstätig und das kennt, glaube ich, jeder, der Kinder hat, jede. Man ist manchmal einfach völlig erschöpft, weil man arbeitet und die Sachen mit den Kindern macht, für die Kinder macht und so weiter. Also das, ich kannte es, extrem müde zu sein. Aber diese komatöse Erschöpfung, das war was völlig Neues. Und ich beschreibe das mal so, es hört sich an wie so ein erzwungener System-Shutdown beim PC. Also man kennt das ja, der PC sagt, ich muss jetzt ein Update machen und dann drückt man auf Snooze. Dann sagt er, ich muss ein Update machen, dann drückt man nochmal auf Snooze. Und das macht man fünfmal, wiederholt man das und irgendwann fährt er von alleine runter. Da kann man nichts mehr machen. Und so macht das mein Körper auch. Dann geht gar nichts mehr. Also dann ist die Erschöpfung so krass, das geht dann gar nichts mehr. Genau. Und der Begriff, der Fachbegriff dafür heißt dann Fatigue. Also das, was ich alles beschrieben habe eben. Genauer.
Das Fatigue ist eigentlich uns oder mir geläufig, ja, als eine Auswirkung einer Corona-Infektion.
Genau, und das muss aber so ähnlich sein. Also dieses Gefühl, es gibt ja auch, also den Menschen mit dem S geht's, bin ich da ja noch sehr gut aufgestellt, weil das ist eine diagnostizierte, bekannte Krankheit und die Fatigue ist einfach ein Symptom davon. Aber für die Covid-Patienten ist, glaube ich, das Problem, dass viele da nicht so ernst genommen worden sind mit dieser Müdigkeit. Und da ich diese, ich sage immer, diese komatöse Erschöpfung auch erst durch die MS nachvollziehen kann, also kann ich also kann es wirklich verstehen, wenn es denen so schlecht geht, dass sie nicht mehr arbeiten können, gar nichts mehr machen können. Also ich kenne dieses Gefühl, das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist viel mehr als einfach nur müde sein.
Vielleicht nebenher haben wir da auch noch ein bisschen mehr Verständnis geschaffen für die Covid-Geschädigten da.
Das wäre schön.
Was war noch notwendig?
Ich glaube, wir haben über das Wesentliche gesprochen. Also ich brauchte nicht irgendwie einen neuen Stuhl oder einen höhenverstellbaren Tisch oder so. Es waren wirklich so die inhaltlichen Dinge, wie verteile ich mir die Arbeit über den Tag, dass ich einfach ein bisschen mehr von zu Hause arbeiten kann, als das vorgeschrieben ist. Das hilft mir sehr, weil, wie ich ja gesagt habe, ich möchte ja auch nicht auftreten, wenn es mir nicht so gut geht im Büro. Ne? Dann mache ich das lieber schön von zu Hause, wo mich keiner sieht. Das war ganz gut, dass die Büroanwesenheit bei mir einfach nicht so streng ist, nicht so verpflichtend ist wie bei einem gesunden Mensch. Und ja, das Inhaltliche mit der regionalen Verantwortung, das hatten wir ja auch schon.
Welche Rolle spielt Flexibilität im Umgang mit deiner Erkrankung, Krankheit?
Alles,
Ja.
alles, einfach alles.
Was würdest du anderen Betroffenen in einer ähnlichen Situation, in der du dich befindest? Hast du da Empfehlungen, die du mitgeben kannst?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch über die Gelegenheit, meine Erfahrungen hier zu teilen. Und wie gesagt, es ist auch gut, dass wir das erst ein paar Jahre nach der Diagnose besprechen, weil ich einfach auch viel gelernt habe in den letzten Jahren. Als ersten Punkt würde ich auf jeden Fall nennen die offene Kommunikation, auch wenn es schwerfällt. Also die offene Kommunikation über die Situation, den Zustand, die Krankheit einfach gut erklären, inhaltlich, ne? Das macht es für viele leichter. Den Wunsch nach dem Umgang mit einem selber äußern. Das ist nicht so leicht, aber hilft. Und einfach klar sagen, was geht nicht, wo die Grenzen sind. Genau. Und aber auch andererseits, sich nicht so wichtig zu nehmen mit seiner Krankheit. Also jeder hat sein Päckchen von uns. Jeder hat irgendwas, was ihm, ja, was er mit sich herumträgt. Es muss ja auch nicht eine Krankheit sein, irgendwas anderes, was ihn belastet. Und nee, also stell klar, was ist, aber nimm dich auch nicht so wichtig. Jeder hat irgendwas. Genau, und dann, wenn man sich aber dafür entscheidet, so einen Job zu machen oder weiterzumachen und nicht irgendwie in die Frührente geht oder sowas, dann auch manchmal die Zähne zusammenbeißen und reinhauen. Das gehört dann auch dazu. Also man kann nicht dann von allen verlangen, dass sie den ganzen Tag auf einen Rücksicht nehmen, dann muss man halt auch selber mal die Zähne zusammenbeißen. Genau, und für neu MS-Diagnostizierte kann ich echt empfehlen, das Buch von Anna Kraft zu lesen. Das ist sehr gut geschrieben. Die lebt auch irgendwie so, hat auch so dieselbe Einstellung wie ich, mit der Krankheit umzugehen, habe ich den Eindruck, oder eine ähnliche. Und den Podcast Messy von Jamie Lynn Sigler und Christina Applegate zu hören. Gerade die ersten Folgen oder sich immer mal ein paar Folgen rauszupicken, die haben ja auch beide MS und da kann man ganz viel mitnehmen.
Das sind der letzte Podcast mit Applegate und Sigler. Die sind auf Englisch, ne? Das sind
Die
Englisch.
sind alle auf Englisch,
Ah.
ja. Das von Anna Kraft, das ist ein Buch, das ist auf Deutsch.
Ah, okay.
Genau, und die Podcasts von den beiden Amerikanerinnen, die sind auf Englisch.
Prima. Das verlinken wir in den Shownotes, die mitgeliefert waren, sodass man das dann auch nochmal nachlesen kann. Prima.
Ja, sehr
Gut.
schön. Und es gibt wirklich ganz viele so MS-Communities und Podcasts und Instagram-Kanäle und weiß ich nicht. Das sind halt die Bücher. Das sind halt die zwei Dinge, die für mich am besten passen. Da muss jeder einfach mal gucken. Aber ich selber kann halt nicht so gut mit diesen Communities, wo sich die Leute gegenseitig runterziehen. Das finde ich nicht so zielführend. Also ich suche dann immer eher was, von welchen, denen es auch so geht wie mir, aber die dann auch ein bisschen humorvollen und guten Umgang damit finden.
Ja. Okay, wir kommen jetzt mal zu dem, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich zum eigentlichen, zum BEM-Prozess. Also, du hast ja von deinem Unternehmen eine Einladung zum BEM bekommen und mit der, ja, mit der Aufforderung oder mit der Möglichkeit, dich in dieses BEM, also für dieses BEM zu interessieren und dich da zu informieren und zu schauen, was das eigentlich ist. Du hast dafür die Einladung gekriegt und ganz viele Papiere, wie ich weiß. Und dann hast du dich bei uns gemeldet. Und wie lief das Gespräch, das erste Gespräch für dich ab? Oder was hast du überhaupt gedacht, als du die Einladung bekommen hast und dann das Gespräch gesucht hast?
Also du hörst mich ja schon lachen, nämlich mein erster Gedanke war natürlich, das brauche ich gar nicht. Dann noch diese Papiere dazu. Also sowas brauche ich gar nicht. Das war ganz klar für mich. Aber dann habe ich gedacht, naja, gut, höre ich es mir mal an. Und wir können ja mal das erste Gespräch vereinbaren. So kamen wir beide dann in Kontakt. Genau, und jetzt Über die Zeit, über diese Jahre, die wir schon zusammenarbeiten, kann ich ganz klar sagen, ohne dich, liebe Regine, ohne unsere Gespräche, ohne das BAM, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Mir ginge es nicht so gut und ich könnte den Job nicht so gut machen, mit Abstand nicht so gut.
Das ist schön zu hören. Dann hat das ja geklappt mit der Unterstützung an der Stelle. Schön, Dankeschön für diese schöne, ja, Einschätzung. Wir haben dann ja Maßnahmen. Wie kannst du unterstützt werden? Welche Maßnahmen sind gut für dich? Was kann dir angeboten werden, damit du gut und nachhaltig arbeiten kannst? Was haben wir da gemacht? Kein neuer Bürostuhl, hast du schon gesagt.
Das ist immer meine Lieblingsantwort. Ja. Ich dachte auch, um sowas ging's. Das brauchte ich ja nicht. Ich habe auch einen guten Bürostuhl nebenbei. Aber was wir zum einen gemacht haben, ist einfach diese in den Gesprächen die Reflexion mit den Herausforderungen des Alltags, auch tatsächlich, also dahin zu kommen, damit umzugehen, mit dem Alltag umzugehen, dem Arbeitsalltag zu kommunizieren, was geht nicht, wie geht es mir heute und welche Sachen kann ich machen. Genau, also das war einfach eine ganz große Hilfe, das mit dir zu reflektieren, weil du sowohl die Krankheitsseite ja kennst, aber auch die Seite des Arbeitslebens und des in meiner Branche durchaus herausfordernden Arbeitslebens. Und da gemeinsam einen Weg zu finden, mit umzugehen, das war für mich große Hilfe, die ganz große Hilfe. Und dann haben wir aber auch noch einiges an praktischen Dingen gemacht, die mir einfach auch sehr, sehr geholfen haben. Und das waren gerade diese ganzen Anträge, die da auf mich zukamen, die ich dann auch erstmal von mir verwiesen habe. Ne? Gerade der Behinderungsantrag und was man da alles machen muss. Ne? Auch wenn ich meine Reha machen möchte, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber da hast du mir auch erklärt, wie das geht. Und das war auch sehr hilfreich.
Genau, und für die Anträge war dann auch, ihr habt ja bei euch im Unternehmen einen Schwerbehindertenvertreter, der konnte dann auch sozusagen so als Team, im Team mitwirken. Ne?
Genau.
Somit, das war
ja
auch ganz schön, auch ganz wichtig, dass so eine, man das so als Zusammenarbeit auch versteht, dass man sich da gegenseitig ganz gut unterstützen kann, dass es so Institutionen innerhalb eines Unternehmens auch gibt, die gut weiterhelfen können und die, wo so eins ins andere greift. Und das klappt, wenn ich
genau
das mal sagen darf, bei euch auch ganz wunderbar.
Das finde ich auch.
Ja.
Also das ist ganz hervorragend.
Ja. Hattest du bei diesen Gesprächen oder auch bei dir, gerade auch am Anfang, das Gefühl, wirklich eingebunden und gehört zu werden?
Ja, absolut. Also von Anfang an fühlte ich mich gesehen, von dir gesehen. Und ich, wie ich ja eben schon sagte, dieses, du bist wirklich eine der wenigen, der die Seite kennt, Krankheit und die Seite Herausforderung dieses anspruchsvollen Jobs. Das habe ich sonst nur so in so singulär quasi mit den Ärzten spreche ich über die Krankheit, die unterstützt mich übrigens auch super, meine Ärzte, mein Physiotherapeut, der unterstützt mich bei den Bewegungssachen super, ne? Die Familie unterstützt mich beim Alltag, also die Kollegen unterstützt mich im Arbeitsleben, das ist also wunderbar. Aber du hast so das ganze Bild gehabt und deshalb fühlte ich mich da von Anfang an perfekt aufgehoben.
Okay, vielen Dank, super. Gibt es besondere Momente jetzt insgesamt außerhalb des BEM-Verfahrens, gibt es da besondere Aspekte, die dir Mut gemacht haben und die dich motiviert haben, jetzt so wie du eben ja auch vorgehst so und wie du deine Krankheit annimmst und wie du das dich ermutigt hat. Gibt es da besondere Aspekte, die du auch weitergeben kannst noch?
Ja, auch ganz viele, also jeden Tag, jeder Tag eigentlich macht mir Mut. Es ist zum einen die Unterstützung meines ganzen Umfelds, was ich ja eben beschrieben habe, ne? Du, die Kollegen, die Ärzte, der Physiotherapeut, die Familie, wirklich alle. Und gleichzeitig, also ich finde es immer extrem schwer, Unterstützung anzunehmen, muss ich sagen. Aber dann gleichzeitig, was ich dann sehr schön finde, die Erfahrung zu machen, ich kann ja auch was zurückgeben, ne? Also ich kriege Hilfe bei den einen Sachen, aber ich kann viele Sachen auch sehr gut, wo ich dann wieder anderen bei helfen kann. Und das ist auch super. So ist es eigentlich immer im Gleichgewicht. Den Ärzten kann ich jetzt nicht so viel zurückgeben, aber zumindest kann ich mich immer auf die Termine gut vorbereiten und vielleicht ein bisschen Input für Studien oder die Krankheit so geben oder so. Da ist das natürlich so ein, ist das Gefälle ein anderes, aber so im beruflichen und im privaten Alltag habe ich, das ist das Ermutigende, dass sich so in der Waage hält. Genau, und dann diese persönlichen Erfolgserlebnisse, also was ich, also ich habe ja gesagt, vor, als ich diese Diagnose bekam, diesen Schub hatte, da ging gar nichts mehr. Also konnte ich kaum laufen, da konnte ich nicht richtig sehen, da konnte ich, also nicht richtig, da ging also gar nichts mehr. Und als ich dann das erste Mal geschafft habe, wieder schwimmen zu gehen, ich musste zwar, ich habe mir da einen Gehstock zugelegt, ich musste mal zwar mit dem Gehstock irgendwie mich ans Becken, an den Beckenrand bewegen und dann irgendwie ins Wasser kommen. Das sah bestimmt sehr lustig aus, aber ich habe es dann geschafft zu schwimmen. Ich bin da reingekommen, ich habe geschwommen. Das war das Mega-Erfolgserlebnis. Und dann hatte ich mir zum Ziel gesetzt, wieder laufen zu gehen und als ich dann geschafft hatte, meinen 1 Kilometer im Park wieder zurückzulegen, mega Erfolgserlebnis. Und genau, so setze ich mir dann immer Ziele. Manchmal sind sie auch so ein bisschen überzogen, aber ich brauche das auch, die ich dann erreiche, einfach um mir zu beweisen, das geht noch. Ne? Genauso habe ich dann gedacht, okay, wenn ich jetzt meine 3 Kilometer schaffe, müsste ich es doch auch schaffen, wieder um die Alster zu laufen. Hat mich dann meine Tochter begleitet, weil wir hatten dann Angst, dass ich das irgendwie nicht schaffe und unterwegs finde ich das Gefühl im Bein oder sowas. Ne? Aber mit Unterstützung meiner Tochter, die dann die ganze Zeit neben mir hergelaufen ist, habe ich auch geschafft, wieder um die Alster zu laufen. Mache ich zwar jetzt nicht mehr oft, weil das ist schon eine Herausforderung, aber sowas schaffe ich dann und das gibt mir Mut, immer andauernd.
Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht geschafft, zu laufen. Also ich meine, ich gehe um die Alster, aber laufen, das finde ich schon eine starke Leistung. Also es ist toll. Und was motiviert dich jeden Tag mit Elan an die Arbeit zu gehen?
Also für mich hat Arbeiten schon immer zu meinem Selbstverständnis gehört und auch das Arbeiten als Frau in einer technischen Branche, das Arbeiten als Mutter, also selbst sich selbst zu versorgen zu können, selbst verantwortlich zu sein, unabhängig zu sein, das hat immer zu meinem Selbstverständnis gehört. Und das war schon immer meine Motivation und das ist auch jetzt nach wie vor meine Motivation. Gut, jetzt kommt halt noch dazu, das Ganze auch noch mit einer chronischen Krankheit zu machen, aber motiviert mich eigentlich noch mehr. Und es macht einfach Spaß. Ich habe wunderbare Kollegen, wunderbare Kunden auch, mit denen ich ganz, ganz gerne arbeite und einen ganz tollen Job. Also ich mache das einfach gerne.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Eindruck gewonnen von deinem Alltag, aus deiner Arbeitswelt, aus deinem privaten Umfeld und welche Haltung du dazu hast, durch deinen Alltag zu laufen. Ja, bei dir kann man laufen sagen.
Stimmt. Ja.
Gut, und vielleicht kommen wir noch mal gegen Ende einfach noch mal so die Tipps und Ermutigungen für andere Betroffene. Das hatten wir schon. Aber was würdest du so abschließend den Hörerinnen mitgeben? Was wäre dir noch wichtig?
Auf jeden Fall sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Man ist nicht abhängig von irgendwelchen davon oder man kann nicht erwarten, dass irgendwelche anderen das für einen übernehmen. Man muss es schon selber in die Hand nehmen. Das sollte man tun. Und dazu gehört dann alles. Job, die Krankheit, die medizinische Therapie dazu, wie man das mit der Familie hinbekommt. Ja, man selbst ist einfach die Managerin oder die Regisseurin des Lebens. Und so muss, das ist meine Haltung, das so zu sehen. Und dann, ja, genau, für sich selber auf jeden Fall auch die richtige medizinische Therapie zu finden und dann den richtigen Alltagsumgang damit. Also es muss keiner fünfmal die Woche Sport machen. Das ist jetzt mein Weg, damit gut umzugehen. Und dass ich das auch transparent kommuniziere, ist mein Weg. Oder dass ich an den schlechten Tagen einfach nicht außer Haus gehe. Das ist so mein Weg, aber der ist gut für mich. Aber das sollte jeder so für sich finden. Was alle machen sollten, unbedingt Zeit nehmen für alles und viele Pausen einplanen. Also das, damit steht und fällt alles und das sagt wirklich jeder, der MS hat, sonst schafft man das nicht. Also einfach viele Pausen einplanen und die auch einhalten. Genau, und alles, was gut ist, ist dann Bonus.
Gibt es denn etwas auch, was du im Rückblick anders hättest machen wollen oder was du anders machen würdest?
Nein, aber das ist eher, weil es grundsätzlich nicht meine Haltung ist. Ich reflektiere immer viel und um auch für die Zukunft zu lernen, um mich weiterzuentwickeln, aber ich zweifle nicht an der Vergangenheit. Die Vergangenheit und die Erfahrung hat einem ja dazu dem gemacht, was man ist. Also nein, war alles gut so.
Zusammenfassend, wie wichtig ist es, offen mit der Krankheit umzugehen und wie gestaltest du diesen Umgang?
Also nach meiner Erfahrung in den ganzen letzten Jahren ist diese Offenheit ist total wichtig, sonst geht es einfach nicht. Sachlich bleiben dabei, sachlich erklären und je besser das Umfeld die Krankheit versteht, desto besser kann es damit umgehen. Genau, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass, also mir ist dabei aber wichtig, dass das Verhältnis mit meinen Mitmenschen in Balance ist, ne? Also ich erkläre ihnen und ich habe auch gelernt, so ab und zu jetzt auch mal um Hilfe zu bitten. In gewissen Fällen brauche ich dann Unterstützung. Das musste ich lernen. Aber ich weiß, ich kann halt die anderen auch unterstützen und ich kann viel zurückgeben. Und das kann jeder. Also jeder kann irgendwas und kann das zurückgeben und kann das immer loserhalten.
Das war ein wunderbares, inspirierendes und sehr tolles Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen einiges mitnehmen können und konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank. Du, vielleicht sehen wir uns ja in einem Jahr nochmal wieder. Dann machen wir so eine kleine Serie draus, was du Neues dazu gelernt hast und da was sich verändert hat. Was
Ja, sehr
meinst
gerne. Dir vielen Dank, liebe Regine, für diese Gelegenheit, dass wir diesen Podcast gemeinsam aufnehmen konnten. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten auch den Zuhörern, Zuhörerinnen ein bisschen was mitgeben.
Vielen Dank, liebe Ada, dass du deine Erfahrungen im Umgang mit einer chronischen Erkrankung so offen mit uns geteilt hast. Ich nehme aus unserem Gespräch sehr viel mit. Besonders deutlich geworden ist mir erneut, welch entscheidenden Einfluss Führungskräfte und Kolleginnen auf das Arbeitsumfeld und in den Umgang mit gesundheitlichen Herausforderungen haben. Und auch wurde mir erneut klar, wie individuell der Weg jedes einzelnen Betroffenen ist, geprägt von den eigenen Möglichkeiten, Grenzen und Einstellungen. Das war unser BIM-Podcast zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion am Arbeitsplatz. Mein Name ist Regina Richter. Sie finden unseren Podcast auf Apple, Spotify und allen gängigen Podcatchern. Und wenn Sie sich für ein bestimmtes Thema zum BEM interessieren, werden Sie vielleicht auch auf unserer Webseite fündig, auf ipeco.de, ipeco mit C geschrieben, finden Sie eine Liste der Titel unserer Podcasts. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund, mutig und neugierig.